Hey du, hast du Lust auf verantwortungsvolle Aufgaben, abwechslungsreiche Abteilungen, darauf deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und dein Social-Media-Talent voll einzubringen? Dann bewirb dich um deine Ausbildung bei der Nordwest Mediengruppe, zu der auch die MWZ gehört. Klicke auf nwmazubis.de und sei schon bald ein Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich.
So zwischen diesen 45 und 55 Kilometern in dem Downhill habe ich dann halt auch Rippenschmerzen bekommen und Rückenschmerzen. Und dann habe ich so alles gespürt, den Hundebiss, die schmerzende und pochende Hand, die Schmerzen im Rippen- und Rückenbereich. Und habe einfach gedacht, wow, und ich habe jetzt einfach noch nicht mal ein Drittel vom Rennen. Wie soll ich das bitte durchstehen?
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Annika Schmidt.
Seid ihr schon mal 5, 10 oder 21 Kilometer gelaufen? Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch schon mal einen Marathon gelaufen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet mehr als das Doppelte dieser Distanz in den Bergen, in der Nacht, bei den unterschiedlichsten Wetterverhältnissen laufen. Das klingt total verrückt, ist es auch ein Stück weit, glaube ich. Aber heute habe ich einen Gast im Podcast, für den genau das beruflicher Alltag ist. Ich darf heute Ida-Sophie Hegemann begrüßen. Die ist 27 Jahre alt, kommt aus dem niedersächsischen Duderstadt im Landkreis Göttingen und ist professionelle Ultratrailläuferin. Sie zählt aktuell zu den Spitzenläuferinnen in diesem Bereich in Deutschland und hat schon mehrere Ultraläufe gewinnen können. Letztes Jahr ist sie für Deutschland bei der Traillauf-Weltmeisterschaft gestartet und hat mit dem Team die Silbermedaille geholt. Und ja, Ida lebt inzwischen in Innsbruck und studiert dort Architektur. Und ja, mit ihr spreche ich heute über ihre Begeisterung fürs Ultratraillaufen und auch über ein Rennen, das sie in diesem Frühjahr bestritten hat. Im kroatischen Istrien ist sie Anfang des Jahres ihre ersten 100 Meilen gelaufen. Das sind 160 Kilometer. Bei diesem Rennen wurde sie von einem Hund gebissen, brach sich den Mittelhandknochen und ist trotzdem nach mehr als 21 Stunden als zweite Frau über die Ziellinie gelaufen. Eine wahnsinnige Leistung und ich bin froh, Ida heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Ida.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ida, sag mal, wie verrückt muss man sein, wenn man sich 160 Kilometer durch die Berge läuft und das teilweise noch nachts bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Also wie kommt man dazu?
Ja, verrückt klingt es schon. Die 100 Meilen sind, oder man muss vielleicht so anfangen, der Ultratrail du Mont Blanc, der 100 Meilen lang ist, also 170 Kilometer lang, ist beim Trailrunning so das prestigeträchtigste Rennen. Da läuft die ganze Weltelite und wenn man einmal beim UTMB auf dem Podium war, hat man es eigentlich geschafft. Und es gibt so eine dazugehörige UTMB World Series und indem man Podien auf der Distanz dafür sammelt, qualifiziert man sich für dieses Finale. Und dadurch brauchte ich ein 100-Meilen-Rennen, um mich für nächstes Jahr schon zu qualifizieren. Also für dieses Jahr bin ich qualifiziert, aber man qualifiziert sich immer ein Jahr vorher fürs nächste. Und die Entscheidung, in Istrien so früh im Jahr zu laufen, ist bei mir letztes Jahr im Herbst gefallen. Und obwohl die Vorbereitung nicht ganz so perfekt war, wie ich das vorhatte, bin ich ganz froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich weiß jetzt, wie sich 100 Meilen anfühlen. Und auch wenn es ein richtig schwieriges Rennen war, sind es doch ganz, ganz schöne Erinnerungen. Und ich habe ehrlich gesagt mir nie so vor Augen geführt. Ich glaube, es waren am Ende 169 Kilometer, wie lang die Strecke wirklich war. Ich habe es mir vorher in kleine Stücke unterteilt und währenddessen. Und wenn man so die Zahl hört, klingt das schon verrückt. Aber in dem Moment hat es sich nicht ganz so verrückt angefühlt.
Okay. Wann war denn der Start bei euch? Seid ihr dann auch nachts gestartet oder tagsüber in die Nacht gelaufen? Wie war das bei euch?
Freitagabends um 17 Uhr, genau.
Okay, dann seid ihr wirklich die komplette Nacht durchgelaufen.
Ja, und so früh im Jahr ist die ja auch noch ganz schön lang. Da geht die Sonne ja dann doch nicht so früh auf. Also viel in der Dunkelheit waren wir unterwegs, das stimmt.
Wahnsinn. Aber dieses Ultralaufen, diese Langdistanzen, das ist ja für viele so unvorstellbar. Da kommen ja den meisten Anfängern erstmal so die Frage, wie trainiert man denn für 160 Kilometer oder auch 100 Kilometer oder auch 85? Das sind ja alles lange Distanzen. Wie trainiert man dafür und wie kommt man überhaupt dazu, so lang zu laufen?
Ja, wie man dafür trainiert. Ich glaube, es gibt da verschiedene Ansätze oder verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dafür darauf vorbereiten kann. Sicher braucht man viele Belastungsstunden einfach. Man muss 4 Kilometer schrubben, vielleicht auch im Idealfall Höhenmeter machen und viele Stunden einfach am Berg sein, sowohl tags als auch nachts. Und wie man dazu kommt, also ja, ich selber komme aus der Bahn- und Straßenleichtathletik. Ich bin damals mit 12, 13 über den Schulsport zum Bahnlauf gekommen, war dann in Hannover im Olympiastützpunkt mit dem Bahn- und Straßenlauf und hatte da recht viel Verletzungs- und Krankheitspech und bin dann mehr oder weniger durch Zufall 2017 zu einem Trailrun gekommen. Und dadurch, dass ich 2018 dann beim Zugspitz Ultra Trail den Marathon gewonnen habe, was damals mein erstes richtiges Rennen war, habe ich auch recht schnell Sponsoren gefunden. Und so ist mein Weg in die Trailrunning-Welt gebahnt gewesen. Und dann habe ich auch erst mal in der World Series so 20, 30, 40 Kilometer Strecken gemacht, was beim Trailrunning so ein bisschen die kürzeren Strecken sind, obwohl es für mich damals schon sehr lang war. Vorher war mein längstes, was ich mal gelaufen bin, auf der Straße ein Halbmarathon. Des Alters wegen bin ich daran auch noch keinen Marathon oder so gelaufen. Und ja, irgendwie hat sich das dann halt so ergeben. Man versucht jedes Jahr ein bisschen länger zu laufen und irgendwann kommt man bei den Ultras an. Und ich bin tatsächlich vor 2021 in Innsbruck das erste Mal meinen Ultra gelaufen. Da bin ich 110 Kilometer gelaufen und habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Und seitdem hat mich so ein bisschen das Ultra-Fieber gepackt.
Ja, du läufst jetzt auch am liebsten so lange Distanzen. Eigentlich findet man dich nur in der Regel nur noch auf so längeren Distanzen. Ne? Also so kürzere im Wettkampf. Machst du, glaube ich, mal so als Trainingswettkampf vielleicht zwischendurch, aber.
Genau. Ja. Ja, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass wenn man so lange Strecken läuft, kann man nicht ganz so viele Wettkämpfe machen. Also ich habe jetzt dieses Jahr schon 3 Ultras gemacht, was schon sehr, sehr viel ist. Und mit dem UTMB wird es dann mein 4. Und dazwischen bin ich 2 Marathons gelaufen, lauf hier im Pitztal nochmal ein und noch beim Trans Rockies in Amerika. Und so ist dann halt, ja, der Körper auch schon durch. Also viel mehr geht dann gar nicht mehr. Und man kann halt wirklich nur auf eins seinen Fokus legen. Entweder es sind die Mitteldistanzen oder die Langdistanzen. Und aktuell ist mein Fokus ganz klar auf den Langdistanzen.
Okay. Was ich mich gefragt habe, also man im Training, man sagt ja auch beim Marathon oder Halbmarathon zum Beispiel, ich kenne das von mir selber, weil ich ja auch, wie gesagt, laufe, dass man meistens, wenn man zum Beispiel für einen Marathon trainiert, dann ist es so, dann läuft man die Marathondistanz eigentlich nicht im Training, sondern maximal 35 Kilometer. So, das sagen die meisten Trainingspläne. Klar kann man das machen, auch die volle Distanz vorher schon mal gelaufen zu sein. Aber die meisten machen es, glaube ich, so, dass man 35 läuft und dann geht man in den Marathon. Bei den Ultradistanzen, bei so einem 100-Kilometer-Lauf, wenn du jetzt an deinen ersten 100-Kilometer-Lauf in Innsbruck zurückdenkst, bist du diese 100 Kilometer dann vorher auch schon mal am Stück gelaufen oder war so diese 100 Kilometer, beziehungsweise ich glaube in Innsbruck sind es ja 110, war das dann auch quasi, als du die 110er gelaufen bist, das erste Mal 110 am Stück?
Das war das erste Mal. Also das ist ganz genau wie beim Marathonlauf. Ich bin vor dem 110er, war auch mein längster Trainingslauf, 35 Kilometer. Also klar, man kann beim Trail auch mit vielen Stunden Longrun in den Bergen, wo man auch zwischendurch mal wandert und so, gut Kilometer machen und Zeit gut machen, ohne dass man auf 100 Kilometer kommt und trotzdem gut vorbereitet sein. Aber man läuft eigentlich nie die Langdistanzen vorher im Training ab. Also auch jetzt, ich versuche schon bei meinen Dauerläufen nie länger als so 35 Kilometer zu laufen. Gehe dann vielleicht 2-mal am Tag laufen, so dass ich halt viele Kilometer sozusagen machen kann für die langen Distanzen. Aber es ist nicht so, dass ich aufstehe und sage, heute gehe ich jetzt 80 Kilometer laufen als Vorbereitung auf den 100er. Also das, ich glaube, das würde mein Körper gar nicht packen.
Das glaube ich. Aber das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 100 Kilometer, 160 Kilometer in den Bergen läufst, da hast du ja Höhenmeter, also auch steile Anstiege und auch steile Downhills, sag ich mal, also wenn man absteigt. Das heißt, man geht auch zwischendurch mal. Für die Leute, die das jetzt gar nicht kennen, das heißt, man wandert auch zwischendurch, beziehungsweise wandert schnell oder läufst du die halt komplett durch?
Es kommt immer so ein bisschen aufs Höhenprofil drauf an. Bei den 168 in Istrien bin ich bei, ich glaube, 2 Anstiegen auch gewandert. Im Downhill nie. Also da läuft man immer durch. Ab einer gewissen Steigung macht es einfach Sinn, dass man in so einen Wanderschritt wechselt, weil man einfach ja ein bisschen Kräfte spart und halt wirklich nicht schneller ist, wenn man hochläuft. Obwohl ich schon jemand bin, der immer gerne durchläuft. Einfach weil ich vom Laufen komme und das für mich so sich etwas entspannter anfühlt, auch in einem steilen Stück, als zu hiken. Weil dieses schnelle Hiken, das klingt jetzt so, als wenn man da dann für sich spazieren geht, aber das ist auch wirklich anstrengend. sodass ich immer versuche, so lange wie möglich in meinem gewohnten Rhythmus, in meinem Laufschritt zu bleiben. Aber da bin ich auch an 2 oder 3 Anstiegen, als es ganz steil wurde, gehiked. Und dann ist halt immer die Schwierigkeit, dass man, sobald man oben ist, sofort in den Laufschritt wechseln muss und Vollgas geben muss, weil ja, sonst wird man eingeholt.
Okay, Wahnsinn. Also ich habe immer gedacht, wenn man dann hochwandert, klar ist man dann langsamer unterwegs, aber dass es vielleicht auch so ein bisschen so dieses vielleicht Kraftsparen ist oder sich so ein bisschen, ja nicht ausruhen, aber so ein bisschen die Pause, weil als ich zum Beispiel mal in den Bergen war und auch öfter da mal laufen gehe, das ist für mich dieses Hochlaufen. Also man sieht das ja bei den Trail-Wettkämpfen, die heute da hochlaufen und auch schnell hochlaufen. Ich bewundere die da immer total, weil ich mir denke, Wahnsinn. Also für mich ist es Hochwandern dann schon immer, ich versuche dann schon so schnell zu wandern, wie ich geht, aber hochlaufen, du sagst halt, für dich ist es so das Entspanntere, das finde ich total spannend oder interessant. Aber für mich ist es genauso, ich denke mir so, oh mein Gott, vor allen Dingen, das ist ja auch so kräftezehrend, wenn man da hochläuft, ne?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, es sind vor allem die Profis, die halt fast durchlaufen, so der Hauptteil des Feldes wandert wirklich. Also die laufen auch alle den Downhill, aber im Uphill wandern die meisten. Und ich glaube, das ist auch so das, was man meistens von den Fotos und Videos kennt. Es sind eher so die Profis vorne, die versuchen so lange wie möglich hochzulaufen. Obwohl es auch da halt, es gibt einfach unterschiedliche Vorlieben. Es gibt halt Läufer oder Läuferinnen, die wirklich durch dieses effektive, schnelle Hochhiken nicht nur Kräfte sparen, sondern vielleicht auch schneller vorankommen als jemand, der dann neben ihnen läuft. Da muss man einfach für sich den Weg finden, wie man am effektivsten hochkommt und trotzdem sich irgendwie seine Kräfte gut einteilt.
Okay. Ja, jetzt mal auf die Faszination Ultra zurückzukommen. Wenn man diese langen Distanzen macht, auch über Nacht. Auch du kannst das Wetter ja auch nicht beeinflussen. Das heißt, es kann auch sein, wenn du nachts dann läufst, in den Bergen alleine unterwegs bist, es regnet oder vielleicht im schlimmsten Fall auch mal irgendwie hagelt oder so und es kalt ist. Wie viel macht denn bei einem Ultra quasi die körperliche Fitness aus und wie viel das Mentale, wenn du das jetzt mal so prozentuell einschätzen würdest? Also wie viel macht die mentale Stärke aus, dass man sagt, okay, ich schaffe das, ich kämpfe mich da irgendwie durch, egal wie die Widrigkeiten sind. Und was macht das Körperliche aus?
Das ist eine richtig gute Frage, weil ich finde schon, natürlich sind die Berge und die Beine und die körperliche Fitness total wichtig und entscheidend. Aber so, je länger die Strecke wird, desto entscheidender ist auch der Kopf. Da sind es dann nicht nur die Beine, sondern halt vor allem auch der mentale Aspekt, der eine sehr große Rolle spielt. Ich tue mich schwer, das an Prozenten festzumachen. Es kommt auch immer wirklich auf das Rennen drauf an, was man für einen Tag erwischt, wie die Bedingungen sind. Aber man hat auf jeden Fall bei so einem 100-Kilometer-Rennen hat man bestimmt 20 Kilometer, bei denen es echt in Anführungszeichen beschissen läuft. Also wo man denkt, wieso tue ich das eigentlich und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und mir tut alles weh. Und durch diese Phasen muss man sich dann durchkämpfen mental. Also jetzt mal davon ausgegangen, dass man sich wirklich nicht ernsthaft verletzt hat oder verletzt, sondern es einfach nur so ein bisschen der Schweinehund ist oder halt ja so das, was halt in einem Ultrarennen passiert oder einem wehtun kann. Beim 100-Meiler finde ich, ist es nochmal extremer. Also ich muss sagen, ab 120 Kilometern bin ich, glaube ich, fast nur noch mit dem Kopf gelaufen. Okay. Ich wollte nur noch unbedingt in dieses Ziel und ich hatte, wie du vorhin gesagt hast im Intro, ja, diverse Stellen, mit denen ich zu kämpfen hatte, von einem Hundebissschmerzen, hatte mir die Mittelhand zweifach gebrochen und den kleinen Finger gebrochen und es waren einfach viele Sachen, die mir extrem wehgetan haben und da ist für mich einfach nur noch mein Kopf eigentlich gelaufen. Der Körper hat nur noch irgendwie funktioniert und es ging nur noch darum, das mental durchzubringen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann beim UTMB ist, meinem anderen 100-Meiler dieses Jahr. Vielleicht ist es da anders, aber du liegst schon ganz richtig. Also bei den ganz, ganz langen Rennen hat der Kopf einen so großen Anteil, dass er auch einfach die Phasen, wo der Körper richtig kämpft, die muss er wettmachen. Und trotzdem muss er bei den Phasen, wo es dem Körper gut geht, auch dabei sein. Also das Mentale ist da schon extrem wichtig.
Und wenn du jetzt dich mal in dein Rennen, einer deiner langen Rennen zurückversetzt, zum Beispiel auch nach Istrien oder so, wenn du dann wirklich so an diesem Punkt bist, wo du sagst, jetzt habe ich gerade diese 20, 30 Kilometer, wo es echt hart ist, also beim Marathon kenne ich da sagen die Leute, dann kommt der Mann mit dem Hammer, glaube ich, bei Kilometer 30 oder 32. Ja. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist bei so einem Ultra, ob dann auch der Mann mit dem Hammer kommt oder ob das dann einfach auch so dieser komplette körperliche Erschöpfungszustand ist, der sich dann einmal kurz bemerkbar macht. Was sagst du dir denn in diesen Momenten? Also wie gehst du mental damit um, wenn du gerade merkst, boah, jetzt gerade bin ich irgendwie out of energy oder jetzt bin ich gerade wirklich an so einem Punkt, wo ich kaum noch kann. Wie kämpfst du dich da durch? Weil ich muss sagen, wenn ich dich so erlebe oder auch wirkst immer so, auch wenn du ins Ziel läufst, das wirkt immer so, ja, so leicht. Man merkt dir das nicht so an. Erstmal, man sieht dir das nicht so an, weil du strahlst trotzdem, du wirkst so auch nach 100 oder 85 Kilometern, du bist so total lebendig und leicht.
Ja, also so ein bisschen stimmt das schon, auch wenn es mir richtig beschissen geht in einem Rennen, versuche ich das schon so nicht wegzulächeln, aber ich glaube, so die meiste Kraft nehme ich dann daraus, indem ich mir sage, okay, ich muss es jetzt als Geschenk sehen, dass ich überhaupt dazu imstande bin, so lang zu laufen, dass ich jetzt hier mich durch die Nacht kämpfen darf, mitten durchs Gebirge oder dass ich gleich mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt werde. Also ich versuche da, mich schon damit abzulenken, was so die äußeren Umstände sind und einfach dankbar dafür zu sein, dass man jetzt nicht verletzt ist oder keinen Sturz hatte. Und denke natürlich aber auch ans Ziel und wie sehr ich mich freue, wenn ich es geschafft habe. Manchmal verspreche ich mir auch, dass ich danach nie wieder laufen muss. Aber dazu muss es mir schon wirklich sehr, sehr schlecht gehen. Ich versuche grundsätzlich mir dann einfach so, ja, ich habe so für mich so ein bisschen wie so eine rote Liste und eine grüne Liste, mir nur so grüne Gedanken zu machen, also mir alles schön zu reden. Wenn ich dann zum Beispiel bei 50 Kilometer bin von 100, dann sage ich mir nicht, oh, jetzt kommt nochmal das Gleiche, sondern ich bin schon so deutlich weit über die Hälfte. Es wird jetzt immer leichter und immer weniger, auch wenn das gar nicht der Realität entspricht, aber man muss sich selbst so ein bisschen, ja, veräppeln. Und genauso hat man aber auch so Hochphasen in einem Rennen, wo man denkt, oh, es läuft einfach wie geschmiert und heute kann einem nichts passieren. Da muss man sich dann auch immer so ein bisschen bremsen, weil sonst passiert ganz schnell so ein unkonzentrierter Sturz. Bei beiden, also ich finde, man muss im Kopf einfach immer sehr bewusst dabei sein. Und ich finde, was beim Ultra auch so schwierig ist, es ist nicht so wie beim Marathon, dass man es unbedingt an Kilometern festmachen kann, wo es einem schlecht geht. Also jetzt bei der Zugspitze bin ich ja 86 Kilometer gelaufen und da hatte ich meinen Tiefpunkt so bei 25 bis 35 Kilometer. In Innsbruck hatte ich ihn bei 45 bis 55 Kilometer von den 110. Und in Istrien auch etwa bei 50 und dann nochmal so zwischen 120 und 140 Kilometern. Also so ein bisschen ist auch die Schwierigkeit bei so einem Ultra, du stehst am Start und du weißt nicht, wann so dieser Moment kommt, wann dein großes Tief kommt oder auch wie viele. Es können auch mal viele kleinere Tiefs sein. Vielleicht dauert es mal nicht 10 Kilometer an, aber dafür kommt es halt 5, 6 Mal. Das ist schon ein bisschen so eine Challenge oder eine Herausforderung, der man sich jedes Mal stellt, wo man eigentlich am Start noch keine Antwort drauf hat. Und egal wie gut vorbereitet man vermeintlich ist, ja, da muss man sich dann in dem Moment reinschicken und dann vom Kopf her irgendwie durchbeißen.
Das finde ich cool. Also das finde ich schön, wie du das auch sagst, so dass man am Start da teilweise noch gar keine Antwort drauf hat, weil man weiß ja im Endeffekt, wenn du dich für so ein Ultra oder auch für so einen Marathon schon recht, da ja auch schon Marathondistanz, an die Startlinie stellst und weißt du, dass irgendwann im Rennen sehr wahrscheinlich so ein Moment kommen wird, ne? Genau. Und sich darauf vorzubereiten, weil man weiß ja nie, wie sieht der Moment aus? Wie ist das Rennen? Da sind ja so viele Unwägbarkeiten dann teilweise auch gerade bei diesen längeren Distanzen, glaube ich, dabei. Das ist schon... ja, das ist, da muss man so ein bisschen offen rangehen, glaube ich, so sagen, ich muss dann in der Situation drauf reagieren. Ne?
Genau, man kann noch so gut vorbereitet sein, bei so einem Ultra muss einfach auch wirklich viel zusammenkommen. Also wenn man wirklich ein richtig gutes Ergebnis mal hat, egal ob das jetzt eine Platzierung ist oder eine Zeit, dann kann man da auch einfach, also sicher viel ist Trainingsfleiß und erarbeitet und jahrelang dafür was getan. Aber so ein Stück muss auch viel Glück dazu kommen. Es muss einfach alles passen. An dem Tag muss der Magen passen, damit die Verpflegung gut stimmt. Es müssen die Bedingungen passen. Die Strecke muss einem liegen. Man muss vom Kopf, von den Beinen, einfach alles muss gut klappen. Man darf nicht stürzen. Also da kommt echt so viel zusammen und man kann einfach nicht alles davon beeinflussen. Und das ist auch irgendwie so das Besondere an den Ultras.
Ja, das macht so ein bisschen den Nervenkitzel, den Reiz dann auch aus, ne? Ja. Aber jetzt, du sagtest ja, Unwägbarkeiten und verschiedene Dinge. Dieses Mentale hast du ja fast bei jedem Rennen, sagtest du schon. Und kann man sich da irgendwie, kann man das trainieren? Oder hast du das Gefühl, je mehr Ultras du läufst und je mehr diese mentalen Punkte du hast, dass du aus jedem Rennen für so mental was mitnimmst und was daraus lernst? Oder lehrt dich jedes Ultrarennen vielleicht auch irgendwas?
Ja, das auf jeden Fall, egal ob es gut oder schlecht ist. Vielleicht sind es sogar die Rennen, die schlechter laufen, ja, die, wo man noch mehr mitnimmt. Ich glaube schon, dass, also es fängt, oder ich würde schon sagen, dass das Lernen für diese langen Strecken schon da begonnen hat, wo ich noch 20er Strecken beim Trail gelaufen bin, weil auch da kann man einen Tiefpunkt haben oder es läuft was richtig schief, egal ob das Verpflegung ist oder ein Sturz oder sonst irgendwas. Da kann man sich dann noch leichter in Anführungszeichen durchkämpfen, weil man sich sagt, okay, jetzt sind es nur noch 15 Kilometer statt vielleicht 75. Aber das fängt eigentlich da schon an, dass man Erfahrungen sammelt und daraus lernt und lernt, wie der Körper oder wie man mit dem Kopf da mit so Situationen umgeht. Und dass man einfach nicht auf alles vorbereitet sein kann, sondern in dem Moment einfach dann gut agieren muss. Und inzwischen ist es schon so, ich glaube, die meiste Kraft bei den letzten Rennen, bei jedem Tiefpunkt, habe ich aus meinem Istrien-Rennen gezogen, weil das einfach ein Rennen war, wo für mich irgendwie alles gegen mich und gegen den Finish gesprochen hat und ich mich trotzdem durchgekämpft habe. Also davon ziehe ich unheimlich viel. Aber es ist schon eine schwierige Frage, weil ich glaube, es werden immer Herausforderungen kommen, die man so noch nicht hatte, an denen man vielleicht auch scheitert. Man lernt halt wirklich von Rennen zu Rennen dazu. Und es sind vielleicht auch, also letztes Jahr beim UTMB hatte ich ganz extreme Magen-Darm-Problematiken schon vor dem Rennen. Und dann habe ich auch so einen kleinen Virus mitgenommen. Und sogar aus so Rennen, die man dann aufgeben muss, lernt man einfach wirklich viel. Wenn man, ja, fürs nächste Rennen wüsste ich, wenn es mir vor dem Rennen schon so geht, dann startet man so ein Rennen gar nicht erst, weil man macht es noch schlimmer. Und das ist, mag in dem Moment unheimlich schwer sein, weil man halt am Boden zerstört ist. Man hat sich so lange auf was vorbereitet und dann ist man in den eigenen Augen eigentlich gescheitert, weil man nicht finishen konnte. Aber gerade daraus lernt man, daran wächst man und beim nächsten Mal weiß man es dann umso mehr zu schätzen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man ins Ziel gekommen ist.
Hm, das stimmt. Vor allem auch gesund ins Ziel gekommen ist. Ne? Das ist halt das, genau. Ding. Ne? Ja. Bevor wir jetzt auf Istrien eingehen, weil da bin ich auch sehr gespannt und du hattest das ja auch jetzt gerade nochmal angesprochen, wollte ich dir nochmal, wir machen immer so Spiele dazu. Das sind keine richtigen Spiele, es sind eher so, man kennt sie noch früher aus diesen Freundschafts- oder Poesiealben in der Schule und ich finde das immer ganz spannend, weil man so nochmal andere Facetten von den Menschen kennenlernt. Und zwar stelle ich dir jetzt entweder oder Fragen. Das sind 4 oder 5, habe ich aufgeschrieben. Und da bin ich gespannt, was du darauf antwortest.
Entweder oder.
Entweder oder. Die erste Entweder-Oder-Frage wäre, wenn du dich mal entspannst und mal einen Rest-Day hast, sag ich mal. Bei euch sagt man Rest-Day, das ist ein Pausentag, für die, die es nicht wissen. Würdest du dann Netflixen, also eher so Netflix und chill machen und eine Serie auf der Couch gucken oder ein gutes Buch lesen?
Schwierig. Ich würde gutes Buch lesen wählen. Weil Netflix geht vielleicht auch mal an einem vollen Trainingstag, dass ich das abends noch kurz vorm Einschlafen mache. Aber fürs Buchlesen bin ich dann meistens zu müde. Deswegen würde ich Buchlesen nehmen.
Okay. Bist du dann eher so eine, die Krimis liest oder eher so, ja, weiß ich nicht, so Komödien oder sowas?
Ich lese sowohl Krimis gern als auch so, ja, ich lese schon auch gern mal einen Liebesroman, aber am allerliebsten lese ich so Athletenporträts oder Autobiografien von Sportlern. Das mag ich am allerliebsten.
Okay, finde ich cool. Pizza oder Pasta, wenn du dich entscheiden müsstest?
Pizza auf jeden Fall.
Okay. Ich weiß, dass du auch nach den Rennen immer so ein, das habe ich mal wo gelesen, dass du nach dem Rennen auch immer, also du musst irgendwie italienisches Essen ziemlich gut finden, glaube ich, weil du kriegst, nach dem Rennen isst du öfter mal Tiramisu, ne? Kann das sein?
Ja, genau, mein Freund ist Italiener.
Ach so, okay.
Genau, der macht das weltbeste Tiramisu.
Ja, das glaube ich. Nein,
also er kommt aus Südtirol und kann wirklich gut kochen, aber sein Tiramisu, das ist von Anfang an mein Lieblingsessen gewesen und für ein gutes Rennen bekomme ich da immer ein Tiramisu. Obwohl ich jetzt sagen muss, für die Zugspitze habe ich noch keins bekommen. Also eigentlich eins habe ich noch offen.
Dann würde ich das noch einfordern. Also Tiramisu ist schon, also meine Lieblingsdessert sind eigentlich immer Panna Cotta oder Tiramisu und ich kann mich immer ganz schwer dazwischen entscheiden, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie es gemacht ist. Und in jedem Restaurant wird es ja immer ein bisschen anders gemacht. Also wie viele verschiedene Tiramisus ich in italienischen Restaurants schon gegessen habe. Von manchen bist du einfach ganz gnadenlos enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Deswegen, bei uns ist schon immer so ein bisschen, mir ist eigentlich verboten, dass ich in irgendeinem Restaurant Tiramisu als Dessert nehme, weil danach bin ich immer unzufrieden.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, wenn man jemanden so nah bei sich hat, der das so gut machen kann. Also wenn irgendwie mein Freund Italiener wäre, der könnte das machen, dann würde ich sagen, mach mir das gefehlt jeden Tag.
Nee, das ist wirklich gut. Also er macht auch meistens so viel, dass noch mehr Leute was davon abbekommen. Und das ist nicht nur bei mir beliebt, kann ich sagen.
Boah, hätte ich das gewusst bei der Aber er hat ja für die Zugspitze nichts gemacht. Sonst. Nee, cool. Schwimmen oder Radfahren als Regenerationseinheit quasi. Was bevorzugst du? Schwimmen ist ja quasi auch so ein richtiges Gesundheitsding, aber ja, was magst du?
Am liebsten würde ich jetzt sagen Aquajoggen. Also weder noch. Mhm. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen schon eine kleine Liebe zum Indoor-Biken entwickelt. Also ich bin an sich nicht so ein großer Radfahrfan, aber habe jetzt recht viel Zeit auf so einem Indoor-Bike verbracht und konnte mich damit inzwischen ganz gut anfreunden. Deswegen würde ich aktuell tatsächlich Radfahren wählen, auch wenn Indoor-Bike vielleicht nicht unbedingt unter Radfahren fällt.
Indoor-Bike, machst du das dann auf so einem Spinning-Bike oder machst du das so hier auf einer Rolle wie die Triathleten? Das machen die, hängen ja ihr Rad dann in eine Rolle rein und dann fahren sie auch im Winter drin.
Ja, das ist so ein Tux-Bike, heißt das. Das, ja, da fährt man dann so virtuell durch die Welten und es empfindet halt auch Uphill, Downhill nach und die Bodenbeläge und so. Also man hat schon das Gefühl, dass man wirklich draußen Rad fährt, aber ich muss schon sagen, ich habe ganz schön Respekt vor dem Straßenradfahren, deswegen weiß ich einfach, dass ich im Downhill oder so da nicht so mutig fahren würde und deshalb bevorzuge ich fürs Training, wenn es wirklich was Regeneratives ist oder es um Crosstraining geht und ich noch ein paar Stunden Belastung brauche, wird das Indoor-Bike.
Ja, also beim Thema Radfahren, tatsächlich bei mir ist es mein Freund, der sehr, sehr viel Rad fährt. Ich bin eher die Läuferin und er ist so der, der sich aufs Rad spezialisiert hat. Und deswegen wird jetzt natürlich auch Tour de France geguckt. Die ist ja jetzt auch gestartet.
Aber die verfolge ich auch.
Jeden Tag tatsächlich. Hätte man mir vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, du wirst mal die Tour de France gucken und jede Etappe verfolgen, hätte ich gesagt, seid doch wahnsinnig, weil ich nie mit Radfahren hatte, wirklich nie. Und jetzt, wenn du das einmal verstanden hast, worum es bei der Tour de France geht, dass das eigentlich voll das Strategieding ist, wie die Teams fahren und wie man auch im Team fährt, dass in jedem Team nur einer quasi auserkoren wird, die Tour de France gewinnen zu können. Super spannend. Ja. Sagen, man hat natürlich irgendwann auch so sein Lieblingsteam. Und was du zum Radfahren sagst, dass du Respekt vom Straßenrennen hast. Also wenn ich mir angucke, wie eng die nebeneinander fahren, in was für Geschwindigkeiten, da denke ich mir immer so, wir sind ja mit dem Laufen ja schon fast langweilig dran, weil so gefährlich ist es für uns ja manchmal doch nicht. Ne? Vor allem die Stürze, Wahnsinn.
Ja, nee, mir geht's da recht ähnlich. Ich muss ehrlicherweise gestehen, durch diese Netflix-Serie
habe ich auch gesehen. Im Hauptfeld.
Da ist so ein bisschen die Euphorie dafür entflammt und dann habe ich letztes Jahr ein bisschen verfolgt und fand es total cool und dann dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, es von Anfang an zu verfolgen und bin jetzt auch voll drin. Also es ist wirklich toll. Ich finde es sowieso toll, andere Sportarten zu verfolgen und mir auch so ein bisschen abzuschauen, wie gehen die da mit Rückschlägen um, wie gehen die mit Druck um, was sind deren mentale Strategien, sportliche Strategien und so ein bisschen kann man auch immer bei anderen Sportarten sich abschauen, was machen die noch, um das Training zu verbessern oder um noch mehr aus dem Körper rauszuholen. Ja. Und deswegen mache ich das sowieso ganz gern, aber im Moment versuche ich immer hier im Trainingslager das Training so drumherum zu legen, dass man immer den Sprint der Etappe noch sehen kann.
Das finde ich richtig, richtig gut. Auch wie unterschiedlich die Etappen sind und teilweise was für starke Anstiege haben. Ne? Also als ich das erste Mal richtig Tour de France von Anfang bis Ende geguckt habe, habe ich auch gedacht, wie krass die da durch die Berge fahren. Also wirklich. Also diese fahren ja teilweise Strecken mit den Rädern, die sind ja so steil, die laufen wir dann ja auch. Also das sind auch so, ne, da kannst du auch laufen. Kannst du überall,
ja,
aber.
Ja, total.
Ne? Also wahnsinnig.
Ja, also Respekt. Vor den Radfahrern habe ich auch großen Respekt.
Also gibt ja auch schon eine zweite Staffel von der Serie. Musste ich mir vor der Tour de France angucken. Ich habe auch schon zu meinem Freund die Tage gesagt, mich würde das eigentlich voll, also diese Serie kommt ja immer ein Jahr später raus. Und das ist eigentlich total schade, weil jetzt, wo du diese Tour de France siehst, du kriegst ja durch diese Übertragung immer nie mit, was passiert so in den Teams. Also wie ist die Dynamik, wie ist die Stimmung, die Strategie?
Ja, ich verstehe es aus Zuschauersicht total. Also da denke ich auch, es wäre cool, das jetzt schon mitzubekommen. Aber aus Athletensicht verstehe ich auch, dass das wirklich schrecklich wäre, jetzt auch noch zwischen den Etappen jeden Tag. Ja, also viele Sachen, man muss da einfach auch bei sich bleiben und also als Athlet kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass dann wirklich auch noch jeder Tag verfolgt wird und dann am Abend kann jeder sehen, wie es einem gerade geht und wie man sich nach der sozusagen verlorenen Etappe fühlt oder nach dem Triumph oder auch Einblicke in, der schwächelt gerade hier oder da, also das kann ich aus Athletensicht, finde ich es gut, dass es ein Jahr später ist, aber aus Zuschauersicht voll verstehen, dass man das gerne jetzt schon sehen würde.
Ja, das stimmt.
Aber ich denke, grundsätzlich können wir uns einfach da viel abschauen. Ich fände es für den Trailrunning-Sport schon auch cool, wenn wir mehr so Teamsport hätten, weil das, finde ich, ist da total faszinierend zu verfolgen bei der Tour. Dieses, das Zusammenspiel aus den Fahrern, wer sozusagen wen zieht, wer für wen die Arbeit macht und genau, damit man wirklich diesen Teamerfolg schafft, ich finde das total toll.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gedacht. Also das sehe ich auch total so, vor allen Dingen diese Dynamik, man supportet sich ja, man unterstützt einander und ja, Ja, das finde ich irgendwie toll. Das hätte ich auch gerne mehr, so, das stimmt. Weil die Läufe werden ja immer oft so abgestempelt, das ist so ein Einzelsportart. Aber eigentlich, wenn man so das Ultralaufen anguckt, oder auch die Läufer miteinander, ich finde, Läufer miteinander sind total freundlich. Also ich habe noch nie in einem Rennen irgendwie was Blödes erlebt mit anderen Läufern, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe immer nur gute
Ja, also letztes Jahr haben wir ja bei der WM für Deutschland im Frauenteam die Silbermedaille geholt und das ist bis jetzt eins der besondersten Rennen, was ich je gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich laufe hier nicht für mich, sondern fürs Team und das war irgendwie ja total cool und was ganz anderes, weil es auch ein echt schwieriges Rennen war. Ich hatte da extreme Magen-Darm-Problematiken und ich wäre alleine, wenn ich für mich allein gelaufen wäre, hätte ich das niemals ins Ziel gebracht und es hat mich einfach echt so dieser Teamgedanke getragen und ich glaube, das kann nochmal ganz andere Kräfte mobilisieren.
Das stimmt. So, bis letzte entweder oder wäre, bist du eher so der Mensch, der viel plant, also komplett strukturiert von die ganze Woche schon hat, oder jemand, der sehr viel auch gerne spontan entscheidet?
Leider komplett durchgeplant. Ich wäre oft gern spontaner, aber ich glaube, so ein Stück bringt das halt der Leistungssport mit sich und irgendwie auch alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert es oft, dass alles super gut durchgeplant ist. Aber ja, manchmal würde es mir, glaube ich, nicht schaden, wenn ich ein bisschen spontaner und lockerer wäre.
Ja, das ist, manchmal sind es aber auch die Umstände. Wenn man viel zu tun hat, dann muss man sich, glaube ich, auch einen Plan machen. Und gerade auch so, wenn man ein Ziel hat, auf das man hintrainiert, wenn man einen Trainingsplan hat, dann baut man halt Sachen drumherum. Ne? Also das ist dann, glaube ich, auch nicht so viel. Ne?
Okay. Ja, stimmt. Schöne Fragen.
So, jetzt kommen wir mal zu Istrien, weil das hatten wir jetzt, haben wir ja schon so viel angeteasert, jetzt müssen wir da mal kurz drüber sprechen. Istrien, das war deine ersten 160 Meilen, das war direkt Saisonstart für dich, also es war dein erstes Rennen oder erstes großes Rennen, glaube ich, in diesem Jahr in Kroatien. Ich glaube, landschaftlich auch ein super, super schöner Ort. Ich war noch nicht da, aber die Bilder, die ich gesehen habe, waren sehr, 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 sehr schön. Wie war das Rennen? Wie kam es zu diesem Hundebiss? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wie kam es zu diesem Hundebiss? Wo kam dieser Hund her?
Ja, also ich bin in Istrien letztes Jahr bei der World Series die 100 Kilometer gelaufen. Also es waren da auch 110 und hatte ein sehr, sehr gutes Rennen. Mir kam einfach die Strecke entgegen. Dann die Menschen dort, die waren alle so, ja, so lieb, so begeistert. Also es hat mir einfach richtig gut gefallen. Und ich mochte auch die Tatsache, dass es so früh im Jahr ist und man sozusagen so ein Ziel schon am Anfang der Saison abarbeitet. Und hatte dann für mich entschieden, wenn ich die 100 Meilen probiere, dann dort, weil ich halt auch den letzten Teil der Strecke einfach schon gut kannte. Und ich hatte mir im Februar, Ende Februar auf Gran Canaria dann die unterste Rippe gebrochen, sodass mein Training im März leider überhaupt nicht mehr so wie geplant ablaufen konnte. Ich konnte lange nicht auf die Trails. Ich war dann im Trainingslager auf Mallorca nur auf der Straße laufen, eigentlich nur neben den Radfahrern laufen. Und bin auch nicht mit Trail-Rucksack gelaufen, konnte kein Rumpftraining machen, kein Krafttraining. Und es war alles irgendwie suboptimal und hatte auch echt Respekt vorm Start, vor Istrien. Also bis zu der Woche bin ich kein einziges Mal Downhill auf dem Trail gelaufen, wie es wird von den Schmerzen, ob es erträglich wird. Und Istrien war dann am allerersten Aprilwochenende. Also da war der Rippenbruch 5 Wochen her. Und bin mit viel, viel Respekt in dieses Rennen gegangen. Ich wusste, die Vorbereitung war dadurch dann nicht mehr so ganz ideal am Ende, obwohl im Winter die Vorbereitung sehr gut geklappt hat. Darauf konnte ich mich so ein bisschen verlassen. War sowieso gespannt, wie der Magen und Darm wird, weil das ist in der Nacht immer so eine Sache für sich. Also Nachtläufe sind echt eine Wissenschaft für sich, wenn es um die Verpflegung geht und um einen guten Magen haben. Und dann lief es eigentlich ganz gut. Also die erste Stunde vom Rennen habe ich das Ganze total genossen, auch dass es so jetzt endlich losging, die Saison, und man dann bei so einem Saisonziel ist, auf das man so lange sich vorbereitet hat, immer wenn es im Herbst oder Winter richtig kalt und dunkel war und man gar keine Lust auf Training hatte, wenn man sich dann damit motiviert hat zu sagen, ich möchte da gut abschneiden. Und bin dann, also ich habe immer gedacht, das war so bei etwa 20 Kilometer, dass mich der Hund gebissen hat. Aber wir haben danach in meinem Suunto-Track nachgeschaut und es war wohl echt schon nach einer Stunde, dass mich ein Hund gebissen hat. Und weil man es halt da in den Bewegungen sehen konnte. Wir sind aus so einem Bergdorf, wie so ein Küstendorf, rausgelaufen Richtung Berg. Und wir sind durch einen Feld oder eine Wiese gelaufen, wo richtig hohes Gras war und nur einen Weg reingemäht war. Und ich war Bin mit einem Finnen mitgelaufen, der ein ganz gutes Tempo berghoch gemacht hat, wo ich mich reinhängen konnte. Und war auch im allgemeinen Feld recht weit vorne. Also nicht nur im Frauenfeld, sondern ich glaube mit den Männern auch sowas wie in den Top Ten. Und da war das Feld halt recht weit auseinander schon gerissen. Und wir sind so ein bisschen ja wie so eine Perlenkette, aber halt mit ganz schön großem Abstand zwischendurch da hochgelaufen. Und alle Männer vor mir hatten aber ihre Stöcke schon raus. Und ich bin da aber eben noch komplett gelaufen und habe die Stöcke auch noch nicht rausholen wollen, weil ich wusste, dass der Anstieg jetzt nicht so lang sein wird. Und auf einmal ist aus dem Nichts sozusagen, also halt mitten aus diesem hohen Gras, aus dieser Wiese, ein Hund aufgetaucht, hat uns wie wild angebellt und angekläfft und ist immerzu an meine Beine gesprungen. Und plötzlich habe ich einen extremen Schmerz in der linken Achillessehne gespürt und habe halt gemerkt, dass der Hund mich da reingebissen hat und nicht loslässt, nicht locker lässt und geschrien. Ich war total panisch. Oh, also ich habe geschrien, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und der Mann vor mir ist einfach weitergelaufen.
Was?
Also,
ich finde,
ja.
Ja, das ist ja was.
Und ich hatte halt, ich wusste nicht, wie ich mir helfen sollte. Und er ist immer wieder dann 2 Meter zurückgesprungen, wieder auf mich zugesprungen. Und ich habe wirklich richtig Panik gehabt. Und es kam kein Mensch. Und dann kam von hinten ein Läufer angelaufen, der meine Schreie gehört hat und hat mir halt geholfen und den mit Stöcken vertrieben. Und ist dann auch hinter mir hergelaufen und hat gefragt, ob alles gut ist. Und ich habe halt, ich war irgendwie so ein bisschen, ich war eigentlich schon so im Tunnel vom Rennen, dass ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, was das jetzt für Folgen haben kann. Und ich muss auch sagen, dass ich den Schmerz erstmal nicht wirklich so wahrgenommen habe, wie er war. Also ich habe schon gespürt, da ist was und ich habe auch gespürt, ich blute. Aber ich habe nicht nicht so wirklich realisiert einfach, dass es jetzt ein Hundebiss ist und dass man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber das war eigentlich in dem Moment mein Vorteil, weil ich habe mich nicht so reingesteigert. Ich bin einfach weitergelaufen, war heilfroh, dass der Hund weg war und habe dann versucht, mich auf mein Rennen zu konzentrieren und einfach irgendwann an der Strecke und bei der Verpflegungsstation zu meinem Freund, der mich halt dann verpflegt hat, gesagt, ja, mich hat da ein Hund gebissen und dann ehrlich gesagt erst im Ziel mich wieder darum gekümmert, dass man ja sich dann durch so freilaufende Hunde in Kroatien sicherheitshalber gegen Tollwut impfen lassen muss und sowas. Aber in dem Moment war mir das alles nicht bewusst und ich muss auch sagen, bis zuletzt, ich hatte immer mal so einen ziependen Schmerz da an der Wunde, aber es war nie so, dass das so eine große Rolle eingenommen habe, dass ich darüber nachgedacht habe, dass man deswegen ein Rennen nicht beenden kann.
Okay, also der Hund gehörte gar keinem. Das war so ein frei lebender wilder Hund quasi.
Ja, ich weiß es bis heute nicht, weil es kam halt kein Mensch. Aber ich bin dem Hund ja da nicht mehr hinterhergelaufen. Ich bin ja dann weiter mein Rennen gemacht. Ich war halt froh, dass er weg war. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob er einen Besitzer hatte oder nicht. Deswegen haben wir ja halt eben auch sicherheitshalber geimpft. Ja. Sonst wäre das ja auch leichter gewesen. Dann hätte man sich die Tollwutimpfung sparen können. Aber da hätte man im Nachhinein einfach auch nicht herausgefunden. Also wer meldet sich und sagt, du, mein Hund könnte das gewesen sein, der ist ausgewichst, der hat vielleicht Läufer gebissen. Ja, das ist da so ein bisschen das Problem. Und ja, dann ging es eigentlich weiter und ich habe mich auch immer noch sehr gut gefühlt. Und dann habe ich aber so zwischen 40 und 50 Kilometer kam ein längerer Downhill. Und da bin ich am Anfang des Downhills, habe ich versucht, mich zu verpflegen und habe gemerkt, dass ich falle. Also ich bin nicht besonders schnell gelaufen in diesem Moment, sondern habe mich eigentlich aufs Essen konzentriert. Ich hatte einen Riegel in der Hand, habe dann gespürt, dass ich falle, dass ich an einem Stein hängen geblieben bin und habe nur daran gedacht, dass ich meine Rippen schützen muss. Vor allem die rechten halt, wo ja der Bruch ja erst 5 Wochen eigentlich her war.
Kurze Frage zu dem Bruch. Hattest du den auch im Trainingslager? Ja. Also warst du auf Gran Canaria zum Trainieren, also trainingslagermäßig? Oder ist dir das irgendwie, bist du da gestürzt oder wie kam das mit dem Rippenbruch?
Ich war auf Gran Canaria zuerst 10 Tage oder 2 Wochen zum Trainieren und dann bin ich im Anschluss beim Trans Gran Canaria gestartet, weil das so North Face-Rennen ist, also von meinem Hauptsponsor. Und wer hätte das so ein bisschen als Trainingsrennen, als Vorbereitung auch für Istrien genommen und bin da im April recht früh im Rennen. Es hat total geregnet und das war so ganz schlammige Erde, bin ich gestürzt und auf die Rippen gefallen, ungünstig gefallen. Mir ist wahrscheinlich auch einfach so der feste Boden von diesen Flaschen, die wir in den Trail-Rucksäcken haben, da so reingedrückt. Es war einfach total ungünstig und da habe ich mir die Rippe gebrochen. Okay. Und dann habe ich eben da in Istrien gedacht, ich muss jetzt diese Rippe irgendwie schützen und meine Hände im Fallen so davor gehalten. Und ich hatte aber eben in der linken Hand meinen Riegel und habe die Finger so von mir weggespreizt, alle gehabt. Und dann habe ich schon anhand des Knackens und anhand des Schmerzes gemerkt, okay, da ist irgendwas gebrochen. Und habe dann aber nur gedacht, dass ich mir bestimmt nur den kleinen Finger gebrochen habe und bin auch weitergelaufen. Aber hatte mir im Endeffekt den vierten und fünften Mittelknochen und das Gelenk des linken kleinen Fingers gebrochen. Also ziemlich viel an der Hand verletzt. Aber auch das war so, also es war schmerzhaft, aber es war nicht so, dass es mich komplett, oder nicht so, dass ich daran gedacht habe, deswegen aufzuhören. Das, was dann richtig schlimm war, war so dieses erste Tief, was ich hatte, was ich eigentlich vorhin in dem Gespräch meinte, so zwischen diesen 45 und 55 Kilometern in dem Downhill habe ich dann halt auch Rippenschmerzen bekommen und Rückenschmerzen und dann habe ich so alles gespürt, den Hundebiss, die schmerzende und pochende Hand, die Schmerzen im Rippen- und Rückenbereich und habe einfach gedacht, wow, und ich habe jetzt einfach noch nicht mal ein Drittel vom Rennen, wie soll ich das bitte durchstehen? Und da habe ich echt einen dollen Tiefpunkt gehabt, da bin ich auch in dem Downhill, es war halt da dann schon dunkel, ist meine Lampe immer wieder ausgegangen. Dann habe ich halt vor mich selbst so hergeschimpft und gedacht, ich pack's nicht mehr und wollte dann bei der nächsten Verpflegungsstation auch aussteigen. Habe da auch meinen Trail-Rucksack abgemacht und die Startnummer und bestimmt 10 Minuten gesessen und war eigentlich für mich durch mit dem Rennen, weil ich gedacht habe, es funktioniert halt einfach nicht. Das hat alles so beschissen funktioniert oder war so gegen mich. Jetzt ist es vorbei und dann hat mich aber halt mein Freund dazu überredet, weiter zu probieren. Er hat gesagt, ich soll jetzt noch 10 Kilometer laufen und wenn ich dann immer noch meine, es wird nicht besser, kann ich dann immer noch aussteigen, weil der Schmerz sowohl in der Hand als auch im Fuß, das wird jetzt nicht aufhören, auch nicht, wenn ich aufhöre zu laufen. Und er wusste halt, wie wichtig es mir war, dieses Rennen gut zu machen und auch die Quali für den UTMB im nächsten Jahr zu haben und gerade nach dem Rippenbruch auf Gran Canaria ja so ein kleines Erfolgserlebnis wieder zu haben. Und dann habe ich gedacht, ja, gute Idee und bin weitergelaufen.
Gute
und
Idee, mitgebracht.
Ja, gute Idee. Ich sage ja, auch immer, es hätte ganz anders kommen können. Es hätte auch sein können, dass ich total zickig werde und mich nicht ernst genommen fühle. Aber bin dann weitergelaufen und habe in diesen 10 Kilometern mich aus diesem Tief so rausgekämpft. Ich habe dann die Männer, die mich in der Zwischenzeit im Downhill überholt hatten und auch eine der Damen, die dann die Führung übernommen hatte, wieder überholt. Und habe gedacht, ja, jetzt geht's mir wieder besser und irgendwie hat er recht, wenn ich jetzt stehen bleibe, wird der Schmerz nicht besser. Ich muss mich da jetzt reinschicken und das akzeptieren. Und so hat es mich eigentlich bis ins Ziel gebracht. Das ist eigentlich mein Istrien-Rennen. Und ich finde, wenn man das so erzählt oder so, klingt es viel, viel schlimmer, als es mir in dem Moment vorkam. Weil sicher so ein Mittelhandfraktur und Fingerbruch und Pfundebiss und so, das ist alles schlimm. Aber ich muss echt sagen, in dem Moment, in dem Rennen, ist mir das alles nicht so schlimm vorgekommen. Mir ist das selber erst so richtig im Ziel bewusst geworden, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, man muss jetzt einen Ärztemarathon hinlegen und man braucht erstmal Diagnosen. Aber in dem Moment vom Rennen war das alles nicht so groß und schlimm, wie es sich jetzt anhört.
Aber vielleicht auch, weil du so im Adrenalinrausch warst. Also so einem Rennen ist man ja auch schon aufgeregt, ne? Also man will das ja auch irgendwie, das ist schon wie du sagst, in einem Rennen ist man auch so ein bisschen in so einem Tunnel. Selbst wenn man das jetzt nicht so professionell betreibt wie du, wenn ich zum Beispiel in einem Rennen bin, auf weitaus kürzeren Distanzen, dann hast du ja schon immer diese intrinsische Motivation, du willst es auf jeden Fall ins Ziel bringen. Also das ist so ein, und das pusht dich auch und du weißt ja auch nicht, was noch passiert und es ist wie so ein Mikro-Makro, also bei dir im Makro-Abenteuer, bei langer Distanz bei mir so ein Mikro-Abenteuer und man will ja wissen, wie es ausgeht und wenn man sein eigenes Abenteuer eher beendet, dann wirst du das Ende halt nicht erfahren, so irgendwie vielleicht.
Ja, das stimmt und das ist auch ja irgendwie das Besondere, so ich finde, es ist beim Traillaufen sogar noch mal extremer als beim Straßen- und Bahnlauf. Man erlebt halt immer mal wieder so ein High und mal wieder einen Low und dann ist man in einem ganz schlimmen, anstrengenden Uphill und denkt, ich kann gar nicht mehr. Dann kommt ein kleines Flachstück oder ein kleiner Downhill und man hat komplett andere Kräfte und das ist so eine besondere Erfahrung. Irgendwie ist es so ein Auf und Ab der Gefühle, ein Auf und Ab der Kräfte und es ist einfach eine besondere Herausforderung und man befindet sich ständig in so einem Adrenalinrausch und hat mal Glücksgefühle, mal denkt man, wieso tue ich mir das an? Das gehört irgendwie dazu. Und ich wollte damit auch einfach eigentlich nur sagen, in dem Moment im Rennen war mir nicht bewusst, dass ja, das wirklich beides so schlimm sein könnte. Das Einzige, was mir wirklich bewusst war, war, dass ich beides ja nicht schlimmer machen konnte. Also der Biss, das war eine Wunde, ja. Aber die hätte ich jetzt habe ich durchs Laufen nicht vergrößert. Und genauso die Hand, ich bin ja nicht auf der Hand gelaufen. Ich habe da den Bruch sozusagen nicht verschlechtert. Das wäre natürlich was anderes gewesen, wenn ich mir den Fuß gebrochen hätte. Ja, gut, da wäre ich logisch, da wäre das Rennen vorbei gewesen, egal wie viel Adrenalin man hat. Aber es waren halt einfach so zwei ja, Stürze oder ein Sturz oder und eine Verletzung, die in dem Sinne ganz dankbar waren, dass man damit halt ein Rennen machen kann trotzdem.
Also ich finde es eine wahnsinnige Leistung, dass du das damit ins Ziel gebracht hast. Auch wenn du das während des Rennens nicht gemerkt hast, aber es ist mental, macht es halt schon was aus. Auch wenn du den Schmerz dann vielleicht nicht so merkst oder das auch erstmal nicht so realisierst, was da mit der Hand los ist oder ob man da jetzt einen Arzt holen muss oder nicht. Das ist mental ein ganz schönes Ding, weil man hat ja sowieso irgendwann mit Erschöpfung zu kämpfen. Aber wenn dann solche Widrigkeiten noch dazukommen, dann ist das schon ein Zeugnis mentaler Stärke, glaube ich, wenn man dann trotzdem das so gut ins Ziel bringt. Und du hast es ja, ich glaube, als zweite Frau auch ins Ziel geschafft, ne?
Ja, genau. Also ich habe es aufs Podium geschafft bei dem World Series Rennen und mein Ziel war, den ganzen Winter über 21, 30 Stunden zu schaffen an einem guten Tag. Und da bin ich auch drunter geblieben, obwohl es am Ende kein guter Tag war und obwohl die Vorbereitung am Ende echt nicht mehr so gut war durch den Rippenbruch, da war ich auch vor allem stolz auf die Zeit.
Aber wenn man jetzt mal darauf guckt, also es ist ja schon verrückt, man läuft so in den Bergen, du läufst super viel in den Bergen, eigentlich fast nur, und da passieren ja auch immer auch mit Wanderern, man hört ja immer wieder von Unfällen in den Bergen und gerade die alpinen Regionen sind ja auch nicht ungefährlich und ich finde das so verrückt, jetzt Istrien ist jetzt nicht alpin, aber wenn man so ans Bergläufen denkt und dass da was passiert, dann denkt man, glaube ich, nicht als erstes so, oh, ich wurde vom Hund gebissen. Also das ist das, glaube ich, womit man einfach gar nicht rechnet. Man rechnet eher mit so Stürzen oder wer auch vielleicht schon mal in den höheren Lagen wandern war, erlebt auch immer wieder Schneefelder. Und da habe ich mich gefragt, gerade Berglaufen, du sprichst es an, es kann immer viel passieren auf so einem Rennen. Hat man da auch mal, macht man sich da auch mal Sorgen, gerade wenn man in der Nacht unterwegs ist und dann sind die Sichtverhältnisse ja nun mal auch eingeschränkt da. Ich weiß zum Beispiel jetzt beim Zugspitz Ultra, da gab es auch noch zahlreiche Schneefelder oben, weil die Witterung ja inzwischen, also die Schneefelder bleiben gefühlt immer länger liegen von Jahr zu Jahr. Also ich kann es mir selbst, vielleicht auch Klimawandel, aber dass man höher wandern kann, auch diese Hüttentouren verlagern sich immer weiter nach hinten. Und das war dieses Jahr auch wieder so, bei der Zugspitze, der Schnee lag noch sehr, sehr weit oben. Also es war noch viel Schnee da, ne?
Ja, genau. Also bei mir wir hatten wirklich viele Schneefelder zu queren, ich glaube 6 oder 7 und auch wirklich in sehr steilen Hängen. Einmal hing ein Seil von oben bis unten rüber, da habe ich mich einfach dran gehängt und bin, glaube ich, diese 200 Meter Schneefelder in einer Sekunde runtergerutscht auf dem Hintern. Das war ganz dankbar, weil das die Bergrettung aufgehängt hatte. Die anderen Schneefelder waren schräg zu queren, da ging das nicht so einfach. Und da habe ich auch echt zu kämpfen gehabt, also gerade im Stockdunkeln. Und ich war ja im Rennen auch Overall-Dritter, also es waren nur 2 Männer vor mir. Und die wiederum waren zu schnell für mich, sodass ich die nicht gesehen habe. Und dann kommt so mehreres zusammen. Du musst dich in dem Dunkeln im Hochgebirge orientieren, weil du weißt, wenn ich jetzt im Downhill eine falsche Abzweigung nehme oder wenn ich über das Schneefeld irgendwie falsch rüberlaufe, weil ich eine Markierung nicht sehe, dann verliere ich so viel Zeit, dass ich meine Platzierung und alles verliere. Und gleichzeitig willst du es irgendwie einfach nur sicher hinter dich bringen. Du willst aber auch so schnell wie möglich sein. Also es ist, ja, diese Nachtrennen, die sind einfach, oh, ich finde, die sind eine ganz besonders harte Prüfung. Aber gerade bei der Zugspitze, deswegen war da auch, glaube ich, so mein Tiefpunkt bei diesen 25 bis 35 Kilometern. Ich war komplett fertig von den Schneefeldern. Ich war komplett fertig davon, immer zu schauen, bin ich noch richtig und trotzdem zu versuchen, ein hohes Tempo zu laufen. Immer diese Unsicherheit. Und ja, also in dem Rennen war ich halt fast die ganze Nacht alleine. Bis auf die ersten 10 Kilometer war ich eigentlich die meiste Zeit alleine, bis es morgens hell wurde. Das hat mir extrem viel Kraft gezogen. Also da würde es ja besser gehen oder es hilft einem, wenn man einen Läufer hat oder eine Läuferin, die mit einem laufen. Weil das geht halt nicht immer. Also bei der Zugspitze war es eben so, dass die ersten beiden Männer zu schnell für mich waren. Da konnte ich nicht mitlaufen. Und dann hatte ich aber recht viel Vorsprung vom dritten Mann und auch viel Vorsprung vor der nächsten Frau, sodass ich halt einfach viel auf mich gestellt war.
Wie geht man denn damit mit so Schneefeldern? Das ist ja auch eine gefährliche Geschichte. Hat man da auch mal irgendwie, hast du da noch so Momente, wo du Angst oder Panik kriegst? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Weil ich habe zum Beispiel sehr viel Respekt vor Schneefeldern, sage ich ehrlich. Wir kommen hier aus Niedersachsen, also ich komme aus Niedersachsen, das ist ja, also Niedersachsen hasst ja sowas nicht. Auch nicht auf dem Brocken, also.
Ja, ich meine, ich wohne jetzt seit 4 Jahren in den Bergen und kann hier täglich, durch Innsbruck täglich in den Bergen trainieren, aber dieses Grundvertrauen in den Berg, was jemand hat, der in den Bergen aufwächst, das kann man so nicht nachholen. Also mein Respekt wird da auch immer bleiben. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil auf der anderen Seite werde ich mich auch nie in den Bergen bewegen, wie jemand, der in den Bergen groß geworden ist. Und mir hilft es da schon viel, so Schneefelder und sowas im Training zu machen, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Oder eben auch, wenn mich mein Freund mal begleitet, der eben dieses Grundvertrauen in den Bergen zu 1000% hat, der läuft über so ein Schneefeld mit dem Spaß seines Lebens, als könnte nichts passieren. Und ich bin völlig versteinert und habe Angst, dass ich abrutsche. Also das hilft schon, das so oft wie möglich zu trainieren, aber in der Situation im Rennen ist es dann doch nochmal was anderes, weil halt auch jedes Schneefeld ein bisschen anders ist. Der Schnee ist anders oder die Steile ist anders und dann der Grip. Ich habe zum Beispiel keine Grödel über die Schuhe gezogen, also das sind ja so Eisenspikes, die man über die Schuhe ziehen kann. Das haben manche auch gemacht, aber das habe ich der Zeit wegen nicht gemacht im Rennen. Hätte ich die übergezogen, wäre ich wahrscheinlich auch viel selbstbewusster über diese Schneefelder gelaufen. Und so hatte ich halt so die ganze Zeit im Hinterkopf, boah, ist es so rutschig, ich habe gar keinen Grip, ich rutsche ab. Was mache ich, wenn ich jetzt unterm Schneefeld entlang rutsche und dann, wie komme ich wieder hoch? Da habe ich auch immer mir so die schlimmsten Horrorszenarien ausgemalt und bin auch so ein bisschen in Panik verfallen. Aber ich glaube, das wäre im helllichten Tage schon deutlich besser gewesen. Also das hatte auch viel damit zu tun, dass es einfach Nacht war und ich nicht so richtig gesehen habe, was umgibt mich sonst.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, Ida, du hast ja auch vorhin schon gesagt, du kommst, also eigentlich kommst du ja genauso auch aus Niedersachsen, auch aus einer Region, die jetzt nicht so für alpine Verhältnisse bekannt ist oder für hohe Berge, also der Brocken mit über 1000, aber 2000 hat er nicht, ein bisschen mehr als 1000, ist, glaube ich, so die höchste Erhebung, die wir hier im nahen Umfeld haben. Wie kamst du denn dazu, dann wirklich zu sagen, okay, Traillaufen ist jetzt so meine Passion und dafür ziehe ich jetzt auch nach Innsbruck? Und jetzt machst du das ja seit, du bist 4 Jahre in Innsbruck, glaube ich, und dann sagtest du gerade, machst jedes Jahr mehrere Ultras und hast dein Leben komplett danach ausgerichtet jetzt. Wie kam dieser Step, dass du dich dazu entschieden hast, final?
Also dieser erste glücklicher Zufall, dass ich bei einem Trail sozusagen angekommen bin, war eben 2017, wo ich so eine Guest-Etappe beim Transalpine Run gelaufen bin. Das ist ja eigentlich ein Etappenrennen, was von Deutschland durch Österreich und die Schweiz bis nach Italien geht in 7 oder 8 Renntagen. Und damals bin ich halt eine Etappe als Gast mitgelaufen und da habe ich so gemerkt, wow, das Trailrunning ist richtig cool, das gibt mir nochmal was ganz anderes. Ich habe so diesen ganzen Spaß am Laufen wiederentdeckt, den ich so ein bisschen beim Bahn- und Straßenlauf verloren hatte. Und diese immer wieder neue Herausforderungen durch Uphills, durch Downhills, auch durch die tollen Landschaften, durch die Natur, durch die man rennt. So die Community, die alle einfach die Natur lieben, das Laufen lieben. Ich habe mich da richtig beflügelt gefühlt und gleich gemerkt, das ist was ganz Besonderes. Und dann habe ich halt direkt danach eigentlich von Salomon damals eine Einladung bekommen, für sie im Jahr drauf ein paar Trails zu laufen. Und da war eben dieser erste, der Zugspitz-Trail, wo ich den Marathon gewonnen habe. Danach bin ich dann direkt das erste Mal bei der World Series gelaufen. Also so ein bisschen bin ich durch Glück da in das alles so reingerutscht. Hatte dann natürlich auch im richtigen Moment die richtigen Ergebnisse. Aber so ist es eigentlich gekommen. Und dann habe ich 2020 vor Corona beschlossen, beim Architekturstudium ein Auslandssemester in Innsbruck zu machen, um zu schauen, wie sich das auf meine Leistung auswirkt. Weil in Deutschland, Österreich und der Schweiz habe ich recht schnell viele Rennen gewonnen. Aber bei der World Series habe ich schon gemerkt, international ist das Level doch nochmal ein anderes. Also da in die Top 50 zu laufen, war jedes Mal ein Erfolg und unheimlich viel Aufwand. Und da habe ich einfach gedacht, wenn ich in den Bergen trainieren könnte, die Downhills mehr trainieren könnte, was einfach meine größte Schwäche so war und ist, vielleicht kann das dann viel weiter nach vorn gehen. Und dann bin ich 2020 nach Innsbruck gegangen und habe gemerkt, okay, das ist... Es ist richtig toll. Es ist nicht nur für die Leistung toll, es ist auch einfach, ja, ich habe mich von Anfang an super wohl gefühlt und habe dann auch Ende 2020 mein erstes Profi-Angebot von The North Face bekommen und habe dann entschieden, in Innsbruck zu bleiben, da mein Studium fertig zu machen und bin rundherum glücklich, wie das alles so gelaufen ist. Ich muss sagen, viele glückliche Faktoren sind da, glaube ich, zusammengekommen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch wirklich viele Jahre oder viel Zeit schon in diesen Sport investiert. Ich meine, ich bin dann mit 15 damals in den Olympiastützpunkt gezogen, um das Laufen ja nicht nur hobbymäßig zu verfolgen, sondern mit dem Traum, mal zu Olympia zu kommen. Und habe einfach in meinem Leben viel fürs Laufen hinten angestellt und habe schon so viele Trainingsstunden in den Beinen, dass es so ein Stück auch sicher dafür eine Belohnung ist und war. Und bin sehr dankbar dafür, wie alles gelaufen ist. Aber natürlich war das jetzt nicht ein Plan. Also ich habe nie gedacht, ja, Profi-Trailrunnerin werden, das wäre doch toll. Sondern es ist so ein bisschen so passiert.
Ja. Wie das Leben manchmal auch so passiert, okay. spannend, cool. Also auch, ja, weil man denkt ja dann auch echt so, in Niedersachsen, Innsbruck, da ist auch schon eine Distanz dazwischen. Wie macht man das?
Meine Lieblinge.
Okay, ja. Wir haben jetzt nochmal eine letzte Kategorie, die nennt sich so meine Lieblinge. Und da muss ich dich natürlich fragen, was ist denn deine Lieblings-Trail-Strecke jetzt inzwischen? Was so viele kennst, so viele, was ist so deine Lieblingsstrecke? Kann ja auch, muss ja nicht eine in Innsbruck sein, die kann ja auch woanders sein.
Ja, also bis vor einem halben Jahr hätte ich auf jeden Fall eine Route in Südtirol gesagt, wo ich unheimlich gern laufe, weil auch einfach wenig Menschen unterwegs sind und es recht abgelegen ist. Aber jetzt, wir sind gerade innerhalb von Innsbruck umgezogen, ein bisschen weiter hoch an den Berg gezogen und da ist meine Lieblingsrunde Schartenkogel, Zirbenweg, Lugenzer, Patschakofel, also das ist so auf der Gegenseite der Nordkette quasi die Trails und die Kreuze. Da ist einfach deutlich weniger los als auf der anderen Seite und das gefällt mir im Moment richtig gut. Da laufe ich am allerliebsten.
Klingt schön, das klingt sehr gut. Dein Lieblingsort? Was ist dein Lieblingsort so zum Laufen?
Schwierig. Ich würde sagen, dass Chamonix einfach einen ganz besonderen Vibe hat, weil es halt Chamonix in Frankreich ist so der Start- und Zielort eben des UTMBs, also des Ultra Trail du Mont Blancs. Und ich war auch zum Mont Blanc Marathon laufen, dreimal da. Und aber für mich hat es einfach einen ganz besonderen Flair. Also es ist so, natürlich ist es auch touristisch selber laufen und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dort zu leben, aber zum Hinfahren und auch wahrscheinlich wegen der Magie der Rennen ist es auf jeden Fall Chamonix.
Ich war auch schon immer da und ich kann dir da echt nur zustimmen. Also es ist irgendwie ein magischer Ort, finde ich. Also ja. Es ist irgendwie so, über allem liegt so dieser Trail-Glitzer, sag ich immer. Ich hatte auch Glück, als ich da war, war es im Sommer, im Juli, es war super Wetter. Ja. Du hattest tolle Sichtverhältnisse, die, ich finde Chamonix als Ort auch super schön, auch wenn man natürlich, es ist kein Ort, wo man jetzt günstig Urlaub machen kann, das muss man dazu sagen, es ist definitiv eine Alpenstadt, sag ich mal, beziehungsweise eine Bergstadt, wo halt schon auch viel, ja, wo alles sehr teuer ist teilweise, ne? Aber die Landschaft da ist schon sehr, sehr schön. Also das ist auch trainingstechnisch perfekt. Und wie du schon sagst, es ist halt so die Stadt für den vom UTMB. Das ist halt.
Genau. Ja, ich glaube, das spielt da schon viel in meine Bewertung mit rein, weil sonst, man sagt ja auch gerne so, Innsbruck ist das Chamonix, von Tirol, also so auch so ein bisschen das Herz der Alpen. Und das stimmt sicher auch, aber dadurch, dass ich es ja so ein bisschen alltäglich jetzt habe, dankbarerweise, weil ich da leben darf, hat es für mich natürlich nochmal einen besonderen, anderen Flair, wenn ich nach Chamonix darf, zu den Rennen. Und ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen.
Was ist denn dein Lieblingsrennen?
Das ist der Transalpine Run, also das Etappenrennen, was ich vorhin meinte. Damit verbinde ich einfach zum einen meinen Einstieg ins Trailrunning durch diese Guest-Etappe. Dann bin ich im Jahr drauf, damals habe ich den Run 2 gewonnen, was so mein erstes klitzekleines Etappenrennen war, auch wenn es nur 2 Tage sind. Und danach, die 3 Jahre, konnte ich den Transalpine Run ja 3-mal in Folge gewinnen, auch jede einzelne Etappe. Und deswegen hat es für mich einfach einen ganz besonderen, ist einfach einen besonderen Platz im Herzen. Und zum anderen ist es einfach so eine besondere Bubble. Also jeder, der da schon mal mitgelaufen ist, kann das, glaube ich, bestätigen. Es ist so eine Gemeinschaft aus den Läufern, die dort starten, egal ob du der Erste bist oder der Letzte, alle schaffen das Gleiche, alle fiebern gleich mit, ob sie gegen den Cut-Off oder gegen den Sieg rennen. Es ist was ganz Besonderes und du wächst so zusammen, man ist so in so einer Bubble, man kriegt nichts von der Außenwelt mit für 7 oder 8 Tage und lebt so von Renntag zu Renntag. Man schläft jede Nacht schlechter, jeder hat mit Muskelkater und Schmerzen zu kämpfen, aber es ist irgendwie was ganz Besonderes und deswegen ist das absolut mein Lieblingsrennen und auch so, ich würde jedem empfehlen, das mal zu machen. Das für mich ist das das tollste Rennen.
Das kann ich total verstehen. Ich habe da mal diesen 2 Etappen gemacht, diesen Run-Tour habe ich mal gemacht. Ja. Mit einer Freundin zusammen, weil man muss ja beim Transalpine Run ist ja auch das Besondere. Inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr so. Die haben es ein bisschen geändert, aber vor 2, 3 Jahren war es ja so, du konntest das nicht alleine laufen. Du musstest immer mit einem Partner laufen. Ja, genau. Also es ist so ein Team-Etappenlauf, muss man dazu sagen, über 7 oder 8 Etappen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich meine, es waren mal 7.
Es wechselt immer, genau. So wie die Route auch wechselt, ist auch nicht immer die gleiche, wechseln auch die Anzahl der Tage.
Genau. Ja. Also es ist ein super schönes Rennen. Und man hat halt auch, ich finde auch, wie das organisiert ist, es ist halt ganz toll, weil du sitzt dann da abends und man ist auch alle in so einem großen Saal, man ist eigentlich immer zusammen, so sei denn, du ziehst dich halt selber raus, aber sonst essen halt die Teilnehmer untereinander auch in so einem großen Raum zusammen und dann werden immer die Bilder des Tages gezeigt und das ist hat schon ein bisschen was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch so ein bisschen was von diesem Tour de France-Gedanken, weil du guckst diese Bilder des Tages an, an jedem Tag wird so der beste Läufer geehrt, also die beste Läuferin, beste Läufer. Die Tappensieger und so. Und das ist schon, hat dann doch schon jeder irgendwie was davon, oder? So ein bisschen.
Ja, und gerade auch die Leadershirts haben ja sowas von gelbem Trikot und so weiter. Also total diese Pasta-Partys, wo dann die Tagespreiszeremonie ist und die Bilder des Tages, das ist alles total cool. Und ich finde auch, dieses im Teamlaufen hat schon eine besondere Herausforderung, weil du lernst dich zum einen ganz anders kennen, zum anderen steht man so hoch und tief zusammen durch, weil jeder hat die anderen Stelle. Es ist einfach so, den einen Tag hat der einen guten Tag, den anderen sieht es ganz anders aus und man muss sich da irgendwie zusammen durchpushen. Das finde ich schon auch besonders cool. Also ich bin es ja auch nie allein gelaufen, sondern im Team. Und ich kann mir auch irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass ich den Transalpine Run alleine so gleich nachempfinden würde, weil ich glaube, es ist schon ein besonderer Vibe einfach, dass man das zusammen durchsteht, sich zusammen durchkämpft. Aber genauso hat man auch so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl mit allen anderen Startern. Also es ist gar nicht mal nur mit dem Teampartner, sondern man hat echt das Gefühl, alle schaffen das zusammen.
Ja, das stimmt. Ja, okay. Und letzte Frage, was ist denn dein Lieblingsfilm? Mal ganz off-topic. Gar nichts mit Rennen zu tun, sondern einfach off-topic. Und es ist tatsächlich auch ein Film übers Laufen.
Ja, nee. Ganz kitschiger Film. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Total kitschig. Mein Lieblingsfilm ist einfach schon immer Julias Briefe.
Ich kenne ihn, In der Toskana spielt er doch, ne? Ja,
ja, genau. Ja,
und Verona, genau. Wo die dann zu dem Balkon gehen. Witzig, den Film kenne ich auch.
Also total kitschig, aber ehrlicherweise ist das mein Lieblingsfilm.
Sehr cool. Ich habe tatsächlich noch ganz oldschool zu Hause von dem Film eine DVD zu Hause rumliegen. Ich habe keinen DVD-Player mehr, aber Hauptsache die DVD ist noch da.
Das ist bei uns auch. Die steht auch nach wie vor in meinem Schrank, obwohl wir keine DVD-Player mehr haben. Ja.
Ja, Ida, jetzt kommen wir fast zum Ende, aber wir telefonieren bzw. wir sprechen hier gerade, während du im Trainingslager sitzt und haben ja jetzt auch schon ganz oft über UTMB gesprochen und ich glaube, viele wissen gar nicht, was UTMB bedeutet und was das Besondere an diesem Rennen ist, weil für die Trailläufer hier in Europa ist das schon sehr besonders, ein sehr besonderes Rennen, auch wenn es jetzt keine offiziellen Weltmeisterschaften sind, so wie du letztes Jahr in Innsbruck bei einer Weltmeisterschaft gestartet bist zum Trailrunning. Was ist denn das Besondere am UTMB? Kannst du das für die nicht so professionell laufenden Läufer oder auch Straßenläufer mal erklären, was das Besondere am UTMB ist und warum du jetzt auch da, warum da so viele gezielt drauf hin trainieren, warum das so Saison-Highlight ist für viele?
Ja, also der UTMB, der Ultra Trail du Mont Blanc, ist nicht mal nur für die Europäer, sondern wirklich weltweit, also für alle Trailrunner ist das so das größte Rennen und man kann das ganz gut mit einer WM vergleichen, ist vielleicht schwer, weil wir ja wirklich auch eine WM haben, offiziell, aber so ein bisschen ist das wie für unser kleines Olympia-Trainieren. Das ist jedes Jahr in Chamonix, man läuft 170 Kilometer um das Mont Blanc-Massiv und es ist einfach ein ganz prestigeträchtiges Rennen. Also es gibt auch noch andere Distanzen, der CCC sind 100 Kilometer und der OCC 56 Kilometer, die auch Hauptstrecken sind und auch sozusagen so ein Finale der World Series. Aber das Hauptrennen ist halt der UTMB über die 100 Meilen. Und ja, jeder, der halt einfach Profi-Trailrunner ist oder der richtig gut sein will im Trailrunning, muss da laufen oder mal ein gutes Ergebnis haben. Und jeder, der da mal aufs Podium gelaufen ist, ist einfach der beste Trailrunner der Welt oder die beste Trailrunnerin der Welt. Und das ist einfach was ganz Besonderes, dadurch, dass wir ja nicht so wirklich ein Verbandssport sind. Also wir haben eben kein Olympia, ist das so ein bisschen das Rennen, wo alle drauf schauen. Und es ist halt jedes Jahr am letzten August oder 1. September Wochenende in Chamonix. Man läuft durch Italien und die Schweiz um dieses Mont Blanc Massiv und Start und Ziel sind eben beide in Chamonix in Frankreich. Und es hat einfach einen ganz besonderen Wert und nicht mal nur für die Profis, sondern für alle Trailrunner. Also jedes Jahr ist da diese Lotterie so groß. Jeder möchte da einen Startplatz bekommen und das irgendwie mal schaffen, einmal im Leben UTMB gelaufen sein. Und es ist einfach für uns so das größte Rennen beim Trailrunning.
Ja, das stimmt. Und da, also wirklich, da messen sich so die Besten der Besten miteinander, ne? Also so ein Kilian Jornet ist da auch gelaufen und hat da gewonnen. Und das ist so der.
Genau. Ja,
es ist schon ein Wahnsinnsrennen.
Das ist mit Abstand das kompetitivste Rennen. Und ja, wenn man beim UTMB nicht ein richtig gutes Ergebnis mal aufzuweisen hat, dann ist es auch schwer zu sagen, ich bin einer der besten Trailrunner oder Trailrunnerinnen der Welt, weil dafür braucht man erstmal ein wirklich gutes Ergebnis dort. Das ist einfach so in der Szene so anerkannt. Und ich finde, es ist irgendwie was Besonderes, dass halt wirklich vorne die Elite, hinten das Hauptfeld alle zusammenlaufen, weil das hat man sonst so bei fast keiner anderen Sportart. Also es wird kein Fußballspiel geben, wo auf einmal die Amateure gegen die Profis spielen. Mhm. Es wird kein Tennisspiel geben. Nicht mal beim Radfahren oder so. Ist, ja. Also klar, auch da gibt es Rennen, wo gute und nicht so gute oder gute und hobbymäßige Radfahrer mitfahren. Aber so extrem wie beim UTMB, dass da wirklich vorne die Vollprofis um den Sieg laufen, die besten Trailrunner der Welt und hinten das ganze Hauptfeld, das ist schon was ganz Besonderes.
Das stimmt. Und was ist jetzt, du bist ja jetzt im Trainingslager im Pitztal. Was ist jetzt dein, also wie lange bist du jetzt? Du bist jetzt noch eine Woche, zwei Wochen im Trainingslager?
Genau, ich bin insgesamt 15 Tage hier, jetzt sind es noch etwa 9. so ein bisschen in der Höhe hier im Pitztal, weil hier kann man einfach sowohl laufbare als auch super technische Trails laufen. Und danach geht es für mich noch nach Amerika zum Trans-Rocky, was auch ein Etappenrennen, ein Stage-Race ist. Aber eigentlich als Trainingsvorbereitung, also das laufe ich aus dem Training heraus. Und mein großes Ziel ist dann eben der UTMB. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr ein wirklich gutes Rennen habe. Gerade nach dem letzten Jahr könnte ich das mehr als gebrauchen. Und ich möchte einfach irgendwie gut durchkommen. Aber ich weiß, dass dafür einfach viel zusammenpassen muss.
Das glaube ich. Was ist denn so dein, hast du so ein Ziel oder möchtest du einfach so weit wie möglich nach vorne laufen beim UTMB?
Also langfristig habe ich auf jeden Fall das Ziel, dort mal aufs Podium zu laufen. Ich glaube, das ist der Traum jedes Trailrunners. Also da mal zu gewinnen sowieso, aber so ein Podium wäre schon einfach wahnsinnig toll. Und das ist auch mein großes Karriereziel, wenn man das so sagen kann. Aber das werde ich nicht dieses Jahr erreichen. Also das ist mein langfristiges Ziel. Dieses Jahr ist einfach nur mein Ziel, das irgendwie gut ins Ziel zu bringen. Ich habe schon so für mich eine Zielzeit, die ich mir wünschen würde. Aber dafür müssen einfach viele Faktoren zusammenpassen. Und sonst ist natürlich immer eine Top-10-Platzierung schon super gut. Aber erstmal würde ich einfach es gerne ins Ziel bringen dieses Jahr. Und dann kann man darauf ja aufbauen. Weil ich glaube, aus dem Rennen lernt man dann unheimlich viel. Und dann weiß man, was man für die kommenden Jahre anders oder besser machen kann. Und langfristig ist dann irgendwann mal mein Traum, da aufs Podium zu laufen.
Also ich drücke dir die Daumen, auch für dieses Jahr schon. Auch dass du hattest letztes Jahr, sagtest du schon gerade, hattest du nicht so viel Glück. Also bist auch gestartet, aber da hattest du ein paar Probleme, sagtest du. Was war so dein, du hattest die Magenverstimmung oder sowas hattest du eingefangen, ne?
Ja, ich habe letztes Jahr seit der WM so ein bisschen so ein Magen-Darm-Virus leider mit mir rumgetragen und der ist davor im Rennen nochmal extremer geworden, weil da auch ein bisschen was rumging unter den Elite-Athleten. Und dann bin ich trotz dessen gestartet, weil ich dachte, vielleicht kriege ich es irgendwie überstanden, was natürlich total dumm war, was ich jetzt mehr als weiß. Aber ich wollte es einfach probieren, weil da endlich mal am Start zu stehen, das war für mich auch das Größte und irgendwie der Hype. Ich habe gedacht, ich werde irgendwie durchkommen. Das war da natürlich nicht, hat nicht der Tatsache entsprochen. Und wenn ich dieses Jahr schon mal ohne die Problematiken am Start stehe, ist schon mal die halbe Miete geschafft. Und dann hoffe ich, dass ich noch unverletzt und gut trainiert am Start stehen kann und dann das irgendwie durchbringe.
Also ich drücke dir die Daumen, dass dein Magen dieses Jahr auf jeden Fall hält. Und alles andere, dann bist du selbst für verantwortlich.
Dankeschön.
Ja, cool. Ich habe noch eigentlich noch zwei Fragen, weil eine Frage muss ich dir stellen, weil ich glaube viele, du sagtest es ein paar Mal auch schon, dass gerade bei diesen Nachtläufen und bei den längeren Läufen läufst du in die Nacht rein oder aus der Nacht raus, je nachdem wann der Start ist, kommt es halt auch viel auf das Magentechnische an, auf die Verpflegung. Da geht wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich mit um. Aber jetzt mal ganz doof gefragt, was isst man denn bei so langen Rennen? Weil du musst ja irgendwie Energie zuführen, weil sonst macht dein Körper nichts mehr. Also ohne Energie ist ja, du kannst ja nicht vorher den Schnitzel essen, dann läufst du 160 Kilometer ohne was zu essen und dann, also das funktioniert ja nicht.
Also vorher ein Schnitzel zu essen und das dann zu laufen, da wäre ich schon froh, wenn das funktionieren würde. Nee, also es fängt ja nicht nur beim Rennen an, sondern schon die Tage davor. Jeder tickt da total anders, jeder Magen ist da total anders, jeder hat da andere Eigenarten. Der eine verträgt dies besser, der andere das oder braucht mehr dies, mehr das. Also manche essen feste Nahrung zwischendurch, manche essen nur Gels, manche machen es nur übers Trinken. Dadurch, dass ich einen sehr empfindlichen Magen habe, schaue schon die Tage davor extrem drauf, dass ich halt einfach nicht meinen Magen vorher schon unnötig irgendwie ausreize und versuche dann viel über das Trinken meine Kohlenhydrate aufzunehmen und zusätzlich über Riegel und Gels. Aber dass für den Fall, dass ich das mal nicht drin behalten kann oder es einfach gar nicht klappt, dass ich es drin behalte, dass ich trotzdem mit dem Getränken noch auf genügend Kohlenhydrate komme. Manchmal wird man da aber auch irgendwie stumpf im Laufe des Rennens und braucht dann mal ein Sprudelwasser oder so, weil man halt einfach den Geschmack nicht mehr so gut ab kann. Ja, da es ist nach wie vor, also mal funktioniert es besser, mal schlechter. Ich habe da selbst für mich noch nicht den optimalen Weg. Ich glaube, jemand, der gar keine Magen-Darm-Problematiken hat, hat da einfach einen Riesenvorteil, weil wenn man alles verträgt, kann man natürlich auch alles essen. Mein Wunschszenario wäre, dass ich mal zwischendurch dann den Reis essen kann oder so, aber das packt meinen Magen leider einfach nicht. Aber genauso gibt es halt Leute, die können zwischendurch echt richtig Mahlzeiten essen. Das ist total unterschiedlich und so ein Stück gehört das auch zu dem Prozess dazu. Man lernt das, glaube ich, von Jahr zu Jahr besser und ich bin auch jetzt schon an einem ganz anderen Punkt, als ich das vor 2 Jahren noch war, während der Ultras und merke das auch, wie groß der Unterschied da für die Kräfte währenddessen, aber auch für die Regeneration danach ist. Aber es ist ein stetiger Prozess, also das kann noch deutlich weiter nach oben gehen.
Das ist, glaube ich, da wären wir wieder, du lernst aus jedem Ultra was dazu. Aus jedem nimmst du was mit, okay, und kannst das wieder anwenden und verbessern. Okay, ja. Meine letzte Frage an dich, das ist tatsächlich eine Frage, die mich schon total lange irgendwie beschäftigt, weil man sagt ja immer, man soll sein, also es gibt ja diesen stumpfen Spruch, man soll sein Hobby immer in der Regel nicht zum Beruf machen, weil was ist, wenn du die Freude daran verlierst? Du machst das Laufen ja jetzt quasi beruflich. Also das ist ja so dein, du studierst zwar Architektur noch, aber Laufen ist ja so das, womit du dein Leben bestreitest.
Ja.
Wie hast du es geschafft? Und du läufst ja auch sehr, sehr viel. Also du bist ja wirklich, du hast ja Kilometer in der Woche, die machen andere vielleicht im Monat, sag ich mal. Wie schaffst du das, so diese Leichtigkeit zu bewahren und die Freude, dass du jedes Mal so, also für mich strahlst du das immer auch aus und auch wenn du drüber redest, merkt man es dir an, dass du einfach wahnsinnig viel Spaß daran hast und dass du es einfach gerne machst. Wie behältst du dir das bei?
Ja, also zuerst, ich mache es wirklich beruflich. Also es ist einfach dadurch, dass wir nicht beim Bahn- und Straßenlauf sind, sondern wir beim Trail wirklich von oben bis unten gebrandet eigentlich am Start stehen, ist es ein Beruf, von dem man unheimlich gut leben kann. Also ich studiere nebenbei, um das Masterstudium fertig zu machen, um einen Backup zu haben, falls ich mich mal verletze oder eben keinen Spaß mehr dran habe oder einfach für später vielleicht, aber nicht, weil ich unbedingt ein Standbein nebenbei bräuchte. Ich will es nur einfach gerne fertig machen, weil eben auch die Architektur eine Leidenschaft von mir ist. Aber das Laufen ist mein Beruf und ich mache das als Vollprofi und dank meiner Sponsoren kann man damit sehr, sehr gut leben. Ich glaube, so ein bisschen mein Geheimrezept, oder was heißt Geheimrezept, ist, dass ich das Laufen, ich liebe das wirklich und ich liebe es einfach, drauf loszulaufen. Ich bin niemand, der akkurat jeden Kilometer auf die Zwischenzeit schauen muss, der nur Spaß hat, wenn er gute Rennen hat. Ich könnte das Laufen auch unheimlich gut ohne Rennen machen. Das braucht es einfach, um davon zu leben, für Sponsoren und so weiter und auch um sich zu messen. Aber ich mag einfach die Bewegung an sich. Ich mag das durch die Natur rennen, das Gefühl zu haben, man kommt in so einen Runners High, man ist so klein und unwichtig, während man durch die Natur läuft, während man dann oder wenn man dann an so einem Peak oben steht am Kreuz und unten ins Tal blickt. Also ich finde es einfach total toll, mich selbst zu challengen, meinen Körper immer wieder zu pushen und so zu spüren, wie anstrengend das sein kann, dann wie easy dann so ein Downhill-Kurs sein kann oder ein leicht laufbarer Trail, bevor man wieder in so ein richtiges Fighten reinkommt. Also ich mag einfach das Gefühl, was mir das Laufen gibt und habe es bisher gut geschafft, dass ich das so nie verloren habe und immer ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen sehr strukturiertem Training und Wettkämpfen und diesem Spaß am Laufen gefunden habe und das versuche ich einfach beizubehalten, egal was für eine Einheit draufsteht, egal wie hart die Intervalle sind oder wie intensiv alles ausgeplant ist. Ich versuche trotzdem an irgendeiner Stelle in mein Laufgefühl zu kommen, was ich einfach liebe.
Das finde ich schön, diesen Satz. Ich mag das Gefühl, was mir das Laufen gibt. Das würde ich so unterschreiben tatsächlich. Also das fasst, glaube ich, so mit am besten zusammen, weil irgendwie gibt einem Laufen, ich glaube, wenn jeder kennt, glaube ich, in seinem Freundeskreis oder auch gerade, wenn hier jetzt Nichtläufer zuhören, es ist ja schon so, viele sagen mir dann, wenn ich sage, ich gehe total gerne am Wochenende einen Halbmarathon laufen und das mache ich auch einfach im Training, dann kriegt man ja, und du kriegst das wahrscheinlich auch, wenn du mit Nichtläufern sprichst, irgendwie zu hören, ja, aber Laufen ist doch irgendwie langweilig, also für viele ist Laufen ja so ein langweiliges Ding, das wollen viele nicht machen, aber für die, die halt wirklich das gerne machen und es gibt einem halt auch einfach viel. Und wenn es nur das Gefühl danach ist, Du hast das hier gerade wieder, du hast dich wieder bewegt, du hast was für dich getan. Dann das Gefühl danach ist schon toll, aber auch das Gefühl, was man durchs Laufen bekommt, finde ich. Also es ist halt, ich habe irgendwo mal gelesen, Laufen gibt einem auch mehr Selbstbewusstsein. Und ich würde das schon so unterschreiben. Also ich finde, das trifft schon irgendwo zu.
Ja, ich würde sogar das so richtig zerlegen. Also dieses Bewusstsein für sich selbst, für seinen eigenen Körper, das gibt einem das Laufen zu 100%. Also ich glaube, ich habe durch das Laufen meinen Körper und mich so gut kennengelernt. Und auch wenn man mal einen richtig blöden Tag erwischt, ist das Laufen einem total schwer fällt, die Beine sich anfühlen wie Blei und man gar nicht das Gefühl hat, dass man in so einen Runner's High kommen wird, kann einem das Laufen so viel geben, weil zwischendurch kommt dann doch so ein Moment, wo man denkt, oh, es ist einfach schön oder es ist einfach hart, aber man findet in diesem Harten was Schönes und wie du es gerade gesagt hast, das Gefühl danach ist immer richtig schön und es ist einfach so leicht, man muss nur Schuhe schnüren und man kann das überall machen, man braucht dafür keine große Ausrüstung, kein Schwimmbad, keine Lebensumstände, die man irgendwo organisieren muss, sondern man kann egal wo, also jetzt in unserem privilegierten europäischen Leben zumindest, egal wo, sich die Schuhe binden und drauf loslaufen. Und das ist schon was ganz Schönes.
Das ist es. Und man braucht kein teures Fahrrad, so wie bei der Tour de France oder zigtausend andere Sachen. Und man muss keinen Reifen wechseln. Nein, man kann die Schuhe wechseln. Und das ist günstiger, würde ich meinen. Und einfacher. Ja.
Ja. Ganz genau, so ist es.
Also Ida, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat mich total gefreut. Und ihr lieben Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch in 2 Wochen wieder dabei bei meiner neuen Folge von Lass mal schnacken. Und Ida, vielen Dank. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Also es sind nur 2, aber die drücke ich auf jeden Fall für dein UTMB-Rennen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich werde es verfolgen. Ich habe mir auch nochmal auf die Bucketlist gesetzt, weil ich war halt schon in Chamonix, aber nicht während des UTMB. Und ich habe gehört, die Stimmung in Chamonix während des UTMB ist sensationell. Es sind so viele Leute da. Ich glaube, sogar mehr Leute, als in Chamonix selber wohnen, weil da halt einfach aus den umliegenden Dörfern ganz viele zum Anfallen kommen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte einmal in Chamonix sein, wenn der UTMB ist, um es einfach mitzuerleben. Und das will ich auch nochmal. Das ist auch auf meiner Liste oben. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr.
Ja, das stimmt, das ist völlig unglaublich, die Stimmung, sowohl ja auch beim Start und beim Ziel, da sind alle so ergriffen, es ist so emotional, es ist total toll, also das mitzuerleben ist schön, ich habe das auch, bevor ich dort das erste Mal gestartet bin, miterleben dürfen und total genossen und da so viel Kraft rausgezogen und ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute zu Gast sein durfte und hoffe, dass jetzt all deine Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Offroad-Trail neben ihrer gewohnten Laufstrecke laufen und dafür den Podcast motiviert sind.
Das hoffe ich auch. Das wäre irgendwie das Schönste überhaupt. Okay, bis dahin. Tschüss und viel Erfolg noch im Trainingslager, Ida.
Danke.